Herzlich willkommen bei Zu Gast bei Grimm, die Show. Ja, du hättest immer schon mal interessiert, wer eigentlich hinter so einer Zeitung steckt, was da für Arbeit dazu gehört, die ganzen Berichte zum Schreiben und die ganzen Bilder zu machen. Ja, dann hast du heute wieder einen richtigen Podcast angeschalten, denn nach dem Intro geht's los. So, schön, dass ihr erstmal wieder alle eingeschalten habt. Ja, jetzt haben wir uns ja längere Zeit nicht gehört. Eine Entschuldigung dafür von meiner Seite aus. Da habe ich ein bisschen viel geplant, aber jetzt haben wir Gott sei Dank wieder da. Fasching haben wir auch überstanden. Fasching ist eines der Themen heute. Aber ja, erstmal, ich habe mich mit dem Christian Schäfer getroffen und der ist Zeitungsredakteur bei einer lokalen Zeitung. Bei dem war es eigentlich ganz spannend und zwar, wo ich meinen Podcast, also meinen neuen Podcast im August 2017 gestartet habe, habe ich ein Interview bei dem gehabt und der hat mich halt dann so gefragt, hey mich, ja, wie bist du auf den Thema, was machst du da so, was ist dein Ziel damit? Und jetzt passend zu meinem neuen Podcast habe ich mir gedacht, hey, jetzt drehst einfach mal den Spieß um und lädst den in deinen Podcast ein. Gesagt, getan, habe ich den eingeladen und jetzt ist er da. War echt ein sehr, sehr spannender Podcast. Ich immer denke, so ein Leben von so einem Zeitungsredakteur ist eigentlich ganz entspannt. Fasst mal da hier zu, machst da ein bisschen Fotos, schreibst da ein bisschen was zusammen, schreibst das dann in deinem Computer und zack, wumms, ist veröffentlicht. So easy ist dann anscheinend doch nicht da. Und das und noch viel mehr erzählt er uns heute in dem Podcast. Und dazu passt natürlich nur zur Faschingszeit. Reden wir auch noch ein bisschen über Fasching. Mich würde auch sehr deine Meinung interessieren. Was du vom Fasching heutst, bist du eher so der Faschings-Fan oder lieber eher so der Faschings-Muffel? Das würde mich voll interessieren, also deine Meinung darüber. Unsere Meinung erfahrt ihr jetzt im folgenden Podcast. Also viel Spaß beim Zuhören und schon mal bis zum nächsten Mal. Also servus Christian, schön, dass du heute in meinem Podcast gekommen bist. Freut mich sehr. Wie geht's dir denn eigentlich so?
Ja, Michi, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich gefreut, wieder von dir zu hören. Und ja, ich bin erholt, ich habe gerade Urlaub gehabt und mir geht's gut, danke.
Ja, jetzt ist er heute Faschingsmontag, Rosenmontag sagt man da ja dazu. Und jetzt sitzen wir ja hier und sind ja gar nicht jetzt irgendwo auf dem Umzug. Wie kommt's? Also bei dir zumindest.
Ja, ich bin Gott froh, dass ich jetzt hier sitzen kann und mich nicht irgendwie verkleidet um die Häuser ziehen muss. Ich versucht im Fasching möglichst weit aus dem Weg zu gehen. Als meine Frau damals mit dem ersten Kind schwanger war, da war sie noch keine 3 Monate schwanger, da haben wir schon gestritten, wer mit den Kindern mal auf den Kinderfasching gehen muss. Und nee, also Fasching ist nicht so mein Ding.
Ja, also ich muss sagen, bei mir ist es so, als Kind ist es stinknormal, da gestern auf dem Kinderfasching und so, da war es auch bei uns im Dorf, im Gemeindesaal hat sie da dann immer alles gegeben. Natürlich, Muttis und Vatis müssen dann mitgehen.
Ja, leider.
Aber jetzt, weil ich heute jetzt gerade einen Guttagabbau habe, wie wir auch schon im Vorgespräch so ein bisschen geredet haben, schaue ich jetzt eben, dass ich heute viel podcasten tue und deswegen bist du auch da. Aber wie kommt es dann zu dem Nicht-Mögen von Fasching? Weil
ja, boah, keine Ahnung. Wie du es auch schon erzählt hast, in meiner Kindheit, Kinderfasching, lustig, verkleiden, super. Und ja, irgendwie, also ich habe auch in Würzburg studiert und Würzburg hat, glaube ich, den größten Faschingsumzug in Bayern. Und wir waren mitten in der Stadt, es war immer zum Semesterende. Das heißt, wir mussten lernen und um uns herum waren, glaube ich, 100.000 Leute in der Stadt unterwegs und es war ja furchtbar. Und wir sind dann doch letztendlich nach harten inneren Kämpfen doch wieder auf der Straße gelandet, obwohl wir wahrlich Besseres zu tun gehabt hätten. aber ich fand es dann irgendwie so, dieses auf Kommando gute Laune und auf Kommando sind wir jetzt alle lustig.
Du hast du eigentlich auch
sehr,
so,
sehr seltsam.
Du hast da eigentlich sogar schon ein bisschen Zeit dafür, weil Faschingsanfang ist ja bekanntlich am 11.11.
Ja.
Da hast du ja dann eigentlich schon mit Weihnachten eigentlich ja schon voll die Zeit, in Stimmung zu kommen.
Das ist richtig, aber Stimmung auf Kommando ist irgendwie nicht so mein Ding. Das geht mir auch an Silvester so. Silvester finde ich dann auch irgendwie so. Und jetzt haben wir bis 31. 17 Uhr Stress und jetzt sind wir total fröhlich und schalten den Schalter um. Und
ja, das kenne ich irgendwo her, ja.
Also ich bin gern fröhlich, ich bin gern lustig und auch gern lange unterwegs, aber eben dann doch lieber spontan.
Ja, aber das kenne ich zum Beispiel auch, wo ich damals noch im Einzelhandel gearbeitet habe, also so als Minijob halt, da habe ich auch mal eine Episode drüber gemacht. Da war es dann auch so, dann habe ich an Weihnachten gearbeitet. Ich glaube, so bis um 2 haben da die Geschäfte auf und 2 Stunden später, je nachdem, wie es halt die Familie macht, hast du dann schon Bescherung. Und das ist dann auch so, vor 2 Stunden warst du in der Arbeit, alle Menschen wollen eigentlich nur heim und wollen nur kurz das Nötigste erledigt haben, sind dann noch voll gestresst und 2 bis 4 Stunden später dann rein theoretisch so voll gechillt vor dem Christbaum sitzen. Das ist auch schon so, wo ich sage, okay, cool, ja, und da geht es mir so wie dir.
Ja, ich finde auch das Verkleiden am Fasching irgendwie, die Leute schlüpfen dann in andere Rollen und meinen dann auch jemand anders sein zu können. Und ich weiß nicht, ich kann damit nichts sagen. Sorry.
Also bei mir war es letztes Jahr so, an Usido, den kennst du sicherlich in Grafing.
Oh, ich bin ein Zuzogener.
Du bist ein Zuzogener.
Ich bin ein Zuzogener, ich bin nicht so bekannt oder ich kenne auch nicht so viele Leute.
Okay, aber einen unsinnigen Donnerstag, den kennst du in Grafing.
Den kenne ich, ja, genau. Natürlich.
Natürlich auch durch der, aber das Zeitungsredakteur, da können wir nachher noch zu sprechen. Und das ist so ein Riesending in Grafing. Warst du da auch schon mal?
Am unsinnigen Donnerstag, da war ich schon mal, da habe ich schon mal Bilder gemacht. Ja, ist dann glaube ich auch, also ohne Alkohol noch ein Ticken schwerer, als jetzt, wenn man vielleicht sich 2, 3 Bierchen genehmigt hat vorher.
Ja, stimmt da. Also ich weiß halt nur zum Beispiel letztes Jahr, da hat es halt dann total gerenkt und total geschneit. Also das war halt eigentlich ein total blöder Abend. Und dann waren wir aber trotzdem auch verkleidet, aber es war dann trotzdem irgendwie doch ein Fetzen Gaudi, also das muss ich schon sagen. Und dann bin ich am nächsten Tag eben durch den Marktplatz gefahren in Grafing, also es ist echt brutal, wie da der Marktplatz zum Beispiel auch hinterlassen wird, also
ja,
da war ich echt geschockt. Das heißt, dann warst du auch nicht so einer, der sich da dann mal fett auf die Bühne stellt und da dann Hello! Du hast ja, da Bestimmung gesagt.
Also auf die Bühne ganz bestimmt nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, also ich bin jetzt nicht in der Fundamentalopposition, wenn sich eine lustige Gruppe findet oder wenn meine Kinder sagen, sie wollen jetzt unbedingt auf den Kinderfasching gehen, dann bin ich jetzt da gehe ich mit und dann kann ich auch Spaß haben und dann ziehe ich nicht so die Miene, aber wenn ich die Wahl habe dann und ich bin am Rosenmontag, kann ich selbst entscheiden, wo ich bin, dann hocke ich lieber bei dir auf dem Sofa und unterhalte mich mit dir über Fasching und Co.
Warst du dann eigentlich auch schon mal in Köln, beziehungsweise Mainz, so der Hochburg von Fasching?
Nein, Gott sei Dank.
Oder von Karneval, Entschuldigung,
Gott sei Dank
Karneval
nicht. Ich war mal im Hunsrück auf dem Fasching, das ist im Rheinland, da ist auch so ein bisschen Hochburg, da mit Umzug und ja, war witzig. Ich kannte da niemand und irgendwie 3 Stunden später bist du mit 50 Leuten bekannt und hast gefühlt mit jedem einen Schnaps getrunken. Ja. Super, hat Spaß gemacht. Muss ich jetzt nicht nochmal hin, aber war toll, hat gepasst.
Ich muss aber schon sagen, also ich finde das schon ganz cool, das so mit anzuschauen. Also ich habe jetzt in der Berufsschule einen in der Klasse, der kommt halt aus der Nähe von Leverkusen und das ist ja auch so im Pott da drin. Und der ist halt enorm Faschings-Fan und der hat sich halt extra für die Woche halt Urlaub genommen, dass er halt heimfahren kann und da halt so richtig die Sau rauslassen kann, weil wenn du da mal eben wie an Rosenmontag die ganzen Umzugswägen anschaust, also ich finde das schön, was die da so für Mühe und so für Ideen in diese Wägen da reinstecken.
Absolut, und ich denke auch, jede Region hat ihre Tradition und hat ihre Highlights. Im Rheinland ist es der Fasching, bei uns, ich weiß nicht, was bei uns die Tradition ist, Oktoberfest. Böse Zungen behaupten, man verkleidet sich zum Oktoberfest auch, um die Sau rauszulassen. Ja, ist doch super. Jeder hat seine Daseinsberechtigung und jeder kann frei entscheiden, ob er mitmachen will oder nicht.
Ja, genau, über das Thema Tracht habe ich schon mal in einer vorherigen Episode mit dem Horst Münzinger geredet. Den kennst du vielleicht auch vom Hören sagen. Der ist der erste Vorsitzende vom Verein für Bayerische Sprache und Dialekte
e.V. Oh ja.
Das sagt er bestimmt
was. Sag mal was, ja. Ich kenne die Leute immer nur via Pressemitteilung. Also, weil ich dann oftmals eben von den Leuten, Vereinen, Institutionen Pressemitteilungen bekomme. Aber sag mal was, ja.
Genau, und was hältst denn du da eigentlich von den Karikaturen? Also bist du da selber ein Fan so allgemein von Karikaturen?
Wenn sie gut gemacht sind, klar.
Machst du ja selber welche?
Nein. Mir fehlt jedes künstlerische Talent. Auf keinen Fall. Nee, ich finde es toll, finde es gut. Kann mich noch erinnern, Abitur, Geschichte, Leistungskurs, Karikatur über die Münchner Konferenz. Und ich habe anhand dieser Karikatur 13 Seiten verfasst, was ich total spannend fand. Also anhand von einem Bild kannst du so viel, also du kannst so viel in dieses Bild hineinpacken, dass irgendwie jetzt auch ein mittelmäßiger Schüler, wie es damals war, 13 Seiten drüber schreiben kann. Finde ich toll, sagt viel aus. Es wirkt manchmal nicht mehr so zeitgemäß, aber so einfach optisch. Aber ich mag es immer gern. Also in der Süddeutschen, die Seite 4 ist so mit meine erste Anlaufstelle, doch.
Ja, cool. Da kenne ich Häger, also Häger, dieser Wikinger oder wie der da was. Ist der auch in der SZ drin?
Das.
Oder in der Merkur, ich glaube, der ist in der Merkur. Das kann sein.
Okay.
was ich dir jetzt noch fragen würde, also was ich da noch dazu erzählen würde, das finde ich auch ganz cool. Auch nochmal zurück an meine Schulzeit. Wenn du sagst, du hast so 13 Seiten über Karikatur geschrieben. Also bei mir war es ja so, dass ich in der 12. Klasse war, ich habe die FOS gemacht und da habe ich natürlich auch Geschichte gehabt. Und da war dann auch so eine Karikatur, die wir halt beschreiben haben müssen. Und da habe ich dann so 2 Seiten geschrieben. Und was? Das war halt dann so, ja, was ist so die Geschichte dahinter? Du hast natürlich alles auswendig gelernt. Aber 2 Seiten im Vergleich zu 13. Also ich meine, hast du dann schon krass was gelernt gehabt dafür?
Ausnahmsweise habe ich fürs Geschichtsabitur einiges gelernt. Ja, hat mich auch sehr interessiert. Geschichte habe ich nachher auch studiert. Von dem her, über andere Dinge hätte ich bestimmt nicht so viel schreiben können.
Aber definitiv. Wie kommt man dann vom Geschichtsstudium zum Zeitungsredakteur?
Tja, das Los des Geisteswissenschaftlers, sage ich mal. Also ich habe Geschichte im Nebenfach mal studiert. Ich bin jetzt nicht der klassisch ausgebildete Historiker. Ich habe im Hauptfach Politikwissenschaften studiert. Und ja, du beschäftigst dich natürlich im Politikstudium schon umfassend mit Medien, mit wie werden politische Inhalte dargestellt, wie werden Politiker dargestellt, wie werden Zusammenhänge aufgearbeitet und Hintergründe beleuchtet. Das ist so das tägliche Brot des Studenten, des Politikwissenschaftsstudenten, und so habe ich eine gewisse Medienaffinität bekommen, habe dann während des Studiums in Würzburg für eine Tageszeitung gearbeitet, hat Spaß gemacht, habe dann beschlossen,
diese Euphorie,
habe dann beschlossen, es ist ein toller Beruf, aber nichts für mich, und habe dann erstmal weiter studiert und mein Studium zu Ende gebracht und auf Umwegen dann doch hier gelandet, natürlich.
Wie ist dann so deine Reise weitergegangen? Also jetzt haben wir eigentlich die Überleitung schon ganz kurz geschafft zum eigentlichen Thema der Episode halt, weil eben du bist der Zeitungsredakteur beim Grafinger Anzeiger, Entschuldigung. Und da würde mir einfach ja mal so ein bisschen reden, was macht man da eigentlich? Wie bist du dazu so gekommen? Was hast du vielleicht sogar so erlebt? Was sind so Stories und was ist so das, was dann sagst, okay, cool, das ist jetzt das, was man diesen Job so Spaß macht. Weil irgendwas hat ja jeder, was eben an dem Job so Spaß macht. Aber jetzt waren wir an dem Punkt stehen geblieben beim Studium, wo du das Studium beendet hast. Wie ist denn dann weitergegangen?
Ja, Weitergang ist es dann, dass ich als Geisteswissenschaftler auf dem Arbeitsmarkt stand und es dann doch sehr schwierig ist und Ich habe dann erstmal die Tradition des Studentenlebens fortgeführt und habe mich mit einem Minijob über Wasser gehalten, habe Semmeln ausgefahren, morgens um 4 Uhr aufgestanden, in die Bäckerei gegangen, was natürlich ein harter Kontrast zur Studentenzeit war. habe dann fleißig Bewerbungen geschrieben und habe dann ein Volontariat beim Hallo Erding bekommen. Als ein Redakteursvolontariat war dann 2 Jahre und habe dann auch Weindorfen unterwegs, in Erding eben, habe ein bisschen was für Markt Schwaben gemacht und auch hier für Grafing. Und muss sagen, als Integrationsprojekt für einen Zugereisten war das tipptopp. Also ich habe viele Leute kennengelernt, ich habe neue Heimat kennengelernt und so ist es gekommen. Also es war jetzt nicht immer der große Wunsch, das zu machen, aber es war definitiv eine Option.
Was war denn für dich so einer der Aha-Momente in diesem Zeitabschnitt in der Reise, wo du da in Erding und Dorfen über Markt Schwaben so ein bisschen was gemacht hast, also wo du gesagt hast, okay, cool, vielleicht das finde ich jetzt an dieser Umgebung echt mega, sei es jetzt landschaftlich oder sei es jetzt im sozialen Bereich.
Auch schwierig. Im sozialen Bereich muss man einfach sagen, der gemeine Oberbayer, so wie ich ihn kennengelernt habe, also ist jetzt natürlich wirklich klischeehaft und verallgemeinernd, was man natürlich nie machen sollte, aber durchaus ist der Oberbayer ein bisschen zunächst reserviert und dann doch sehr, sehr herzlich. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Deswegen war es am Anfang, muss ich sagen, auch nicht so toll, weil man es sich wirklich schwer getan hat, Leute kennenzulernen. Aber dann, wenn sich die Leute von dir auch ein Bild gemacht haben, waren sie sehr herzlich dann danach oder sind dann sehr herzlich danach. Deswegen hat es ein bisschen gedauert. Deswegen der soziale Aha-Effekt kam erst später. Aber es war eigentlich schon, also ich bin 2010 hierher gezogen und war aber mit meiner damaligen Freundin, jetzigen Frau, schon 2008 hier in Antolling und habe mir einfach dieses Dorf angeschaut, habe mir einfach diese Berge angeschaut, habe mir diese Wiesen angeschaut und habe mir gedacht, hier möchte ich mal leben. Also das war tatsächlich schon 2 Jahre vorher und habe das auch eigentlich wieder schnell vergessen gehabt und meine Freundin hat dann gesagt, sie würde gern wieder nach Oberbayern gehen und ich habe gesagt, so aus der Lust und Laune heraus, ich komme wieder mit. Und deswegen war das schon ziemlich früh klar irgendwie, dass ich hierher kommen möchte.
Ja, ich finde, du hast ein total schönes Flickerl rausgeholt. Oh ja, oh ja. Also ich meine, wenn jetzt ich bei mir aus dem Fenster rausche, dann habe ich unten die Filzen, auf Bayerisch gesagt Fuizen.
Jawohl, nee. Ich bin stetig bemüht, an meiner Sprache zu arbeiten. Ich würde sagen, ich mache Fortschritte. Meine Arbeitskollegen sehen das anders, aber ich lerne. Ja,
ja, aber zu bayerischer Sprache vielleicht später nochmal, da kann ich jetzt halt ausholen, wie nochmal was. Und dann auf der linken Seite eine Kurwiesen bei uns vom Haus und dann schaust einfach so rechts runter und siehst da eben die Berge und dann warst du halt damit auf und ist halt echt was Schönes. Also dieses unbezahlbar, wenn du denkst, manche Leute machen eben da für Urlaub und du wohnst da.
Definitiv. Es ist ja auch, wenn man irgendwie nach dem Studium wohin geht, man legt sich ja nicht fest. Also man sagt, jetzt bleibe ich da mal 2-3 Jahre und dann sieht man schon, wo die Reise hingeht. Und also ich sag jetzt auch, hier möchte ich nicht mehr weg. Das ist jetzt hier meine Heimat, auch wenn es mit der Sprache noch nicht so klappt.
Aber finde ich cool, ja, mit der Sprache.
Ist schwierig. Ist sehr schwierig.
Ja, vor allem. Bei uns auf dem Dorf gibt es ja dann die sogenannten Beich, also die halt dann das Bayerische nochmal ganz schwer verständlich machen. Was ich aber irgendwie auch ganz cool finde, das gehört halt irgendwie zur Kultur und zur Geschichte natürlich auch dazu. Aber wenn es jetzt damit in München, weil ich arbeite ja in München im Hotel, wenn es jetzt da in der Arbeit da herkommt, das ist ja, da versteht die keiner.
Ja, ja, ich Aber ich finde es auch wenn ich teilweise mich wirklich schwer tue, die Leute zu verstehen, ich finde, Dialekt gehört ja auch einfach dazu. Also so, ich finde, außer ein paar Ausnahmen vielleicht, jeden Dialekt super, und es ist ein bisschen, gibt ein bisschen Identität, es vermittelt ein bisschen Heimat, da gehöre ich hin, und es gibt so ein bisschen Zusammenhalt, und ich finde es super.
Dialekt. Ja, das ist der Anker.
Genau.
Dann hast du erzählt, 2010 bist du dann hierher gekommen.
Ja, genau.
War das dann schon direkt in Grafing?
Das war Grafing, ja.
Und da bist dann du auch direkt da zu der jetzigen Zeitung gekommen, zum Grafinger Anzeigen.
Ich habe noch 2 Jahre Semmeln ausgefahren, und bin dann quasi, habe in Erding das Volontariat bekommen. Genau.
Okay, und dann ist irgendwann einmal, weil Erding gehört doch dann auch zu der großen Gesellschaft dazu.
Zum AZV-Verlag, genau.
Richtig. Zum AZV. Stimmt, da wo ich die Mail hingeschrieben habe. Dass ich herausgefunden habe, wie ich die am besten anschreibe. Okay. Wann bist du zum Grafinger Anzeiger gekommen?
Ja, das war so ein schleichender Prozess. Wie gesagt, ich war Springer, war in Erding unterwegs, in Dorfen, ab und zu in Markt Schwaben, und habe auch die Urlaubsvertretung für Grafing gemacht. Und ja, der Grafinger Anzeiger ist eine Zeitung, die gut geht, und wo die Umfänge auch wachsen. Also wir sind ja eine Anzeigenzeitung, das heißt, je mehr Leute bei uns Anzeigen schalten, desto mehr Platz haben wir Redakteure auch, das zu füllen. Und da hat man dann irgendwann gesagt, das geht jetzt allein nicht mehr. Und dann bin ich 2015, 16 hierher kommen. Also ich habe in Grafing schon gewohnt, und also für mich war das jetzt so nicht der große Sprung. Aber schön, dass so ein bisschen das Nomadendasein ein Ende hat.
Ja, aber finde ich total spannend. Also der Reise ist dann in Würzburg losgegangen, und jetzt dann so über Markt Schwaben, Erding bis hin nach Grafing, und jetzt aber im Grafinger Anzeiger. Also ich finde, das hat schon was.
Ja, ist jetzt so. Also ich denke, andere reisen durch die andere Länder, und ja, es war okay. Also wie ich schon gesagt habe, für mich das alles hier kennenzulernen, und natürlich lernt man auch, und das ist, hast du ja gerade schon mal angedeutet, was wirklich das Spannende am Beruf ist, du lernst halt schon echt viele Leute kennen. Also das ist
Also ist dann das so eine der Dinge, wo du sagst, okay, das ist das, warum ich den Beruf mache.
Ja, genau. Also das ist einfach, jetzt neulich habe ich mal über Lohnunternehmen im Raum Dorfen geschrieben. Der hat eine ganz spezielle Maschine, landwirtschaftliche Maschine, wie man Gülle perfekt in den Boden einbringt. Ist natürlich für einen Politikwissenschaftler ein absolutes Thema zum Fressen. Also da kenne ich mich ja richtig gut aus. Und auch von der Sprache her gab es zunächst, glaube ich, ein bisschen Verständigungsprobleme zwischen uns zwei. Und wir haben uns so gut verstanden, und er hat dann gelacht und hat sie Zeit genommen, mir das alles zu erklären und wie das genau funktioniert. Und also wir haben uns richtig gut verstanden, und jetzt weiß ich genau, wie diese Supermaschine perfekt ohne wenig Emissionen die Gülle in den Boden einarbeitet. Ja, finde ich interessant. Ja, finde ich toll. Und irgendwie 3 Tage später bis dem Landratsamt bei einer Preisverleihung. Also das sind wirklich, gerade im Lokaljournalismus hat man wirklich, wo man jetzt nicht so spezialisiert ist auf gewisse Ressorts, hat man da wirklich eine Bandbreite, die interessant ist.
Das heißt dann, du hast ja du durch deine Arbeit den Horizont enorm erweitern.
Super. Also vom Landwirt zum Landrat. Ich lerne sogar Podcaster kennen. super.
Und nicht nur einen, du lernst sogar mehrere.
Ja, kennen. Ja, unglaublich. Ich habe schon alle Podcaster wahrscheinlich hier im Landkreis abgegrast.
Ja, du baust dir so eine wirkliche Podcast-Community auf. Sei mal gespannt. Sehen
ja, ich bin gespannt. Solange ihr uns, den Grafinger Anzeiger, noch ein bisschen am Leben lasst, seid es euch gegönnt. Auf jeden Fall.
Aber hast du da auch schon mal überlegt, ein Buch drüber zu schreiben? Also das habe halt ich zum Beispiel im Hotel, weil Da habe ich beim Rewe, also da im Einzelhandel auch schon total viele Mitarbeiter dann gehabt, die dann gesagt haben, boah, also eigentlich müsst ihr jetzt da die ganzen Geschichten von den Kunden doch mal aufschreiben, weil das ist ja einfach mega spannend. Also ich habe da zum Beispiel dann so ältere Dame gehabt, die habe jetzt vor 2 Wochen wieder getroffen, die ist schon über 90 gewohnt in Grafing schon seit keine Ahnung wie lang. Und jedes Mal, wenn ihr heute dann gekommen ist, habe ich dann gesagt, ja, Christian, da steht das wieder da, sondern was, dann hast du einfach mal so 5 Minuten Zeit genommen für die Dame. Sie war happy, ich war happy. Und dann hat es natürlich schon Eikaffee gekommen, gell? Und das sind jetzt so Stories, die schreibst du, müsst jetzt da dann aufschreiben. Und jetzt im Hotel habe ich es angefangen. Machst du sowas auch?
Nein, da bin ich zu, da fehlt mir der Mumm. Ich lese unglaublich gern. Ich finde Bücher ganz toll und dann liest du. Dostojewski ist jetzt zum Beispiel ein ganz extremes Beispiel, aber dann liest du das und dann denkst du, ich werde nie in meinem Leben ein Buch schreiben können, weil ich nie an das herankomme, was er geschrieben hat. Und ich denke, bei uns im Beruf gibt es viele Missverständnisse. Ich habe wirklich das Problem, zum Beispiel, jeder kann schreiben. Ja, und wenn ich jetzt einen Text schreibe, dann sagen andere, boah, das ist aber doof, den kann man doch ganz viel besser schreiben. Weil eben jeder des Deutschen mächtig ist. Ja, beim Fliesenleger würde keiner irgendwie jetzt auf die Idee kommen, oh, das kann ich auch, ich verleg die Fliesen lieber selber, der Fliesenleger kann es ja eh nicht so gut. Bei uns ist es so. Und aber die journalistische Sprache ist eine andere Sprache wie
Mundart zum Beispiel.
Mundart wie Prosa. Es ist einfach ein Handwerk. Und dieses Handwerk kann man lernen. Und das ist auch gar nicht so schwer. Aber es ist doch ein Meilenstein. Und deswegen heißt es aber nicht, dass man ein tolles Buch verfassen kann. Mit Spannung und mit Ausschmückungen. Und ich denke, da muss man wirklich differenzieren. Also, und das ein Buch schreiben würde ich mir nicht zutrauen.
Und selbst, dass du die Geschichten einfach mal so ausschreibst, so ich mache es zum Beispiel auch so, also ich mache mir halt immer so kleine Notizen über die Geschichten und glaube, am Ende meiner Ausbildung kommen da dann etliche Seiten zusammen, wo ich mir dann denke, boah, krass, und das hast du jetzt am Anfang deiner Ausbildung erlebt und das habe ich dann jetzt vor ein paar Wochen erlebt. Und ich glaube, wenn du das halt über längere Zeit machst, vor allem wir zwei haben halt Berufe, da wo du einfach direkt am Menschen bist. Und es gibt ja meiner Meinung nach nichts Spannenderes als das Individuum Mensch.
Das ist richtig. Das ist richtig. Und es gibt da auch keine vorgefertigte Schablone. Wenn du sagst, du gehst jetzt zum Malermeister, dann unterhältst du dich mit dem auf einmal erstmal 20 Minuten über Bücher. Oder du gehst jetzt woanders hin, hast Erwartungen, die dann einfach komplett nicht erfüllt werden, weil es eben jeder Mensch anders ist und auch wenn sie die gleichen Berufe machen, ganz unterschiedlich und das ist super spannend. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich sitze meistens dann doch den ganzen Tag vor dem PC.
Ja, das würde ich dir gerade noch fragen.
Mit Schreiben beschäftigt, mit Redigieren beschäftigt.
Was ist Redigieren?
Dass man einfach sagt, wir kriegen auch viele Texte von Vereinen und da muss man einfach schauen, dass die ein bisschen eben in eine journalistische Sprache übersetzt werden. Und da habe ich manchmal echt keinen Bock mehr irgendwie. Also wenn ich dann am Abend auch noch einen Einkaufszettel schreiben muss, ist mir das schon zuwider. weil ich irgendwann dann wirklich überdrüssig bin. Also ich weiß jetzt nicht, wann ich zum Beispiel zu Hause meinen PC zum letzten Mal eingeschaltet habe. Ich habe keinen Bock. Das reicht mir dann.
Also wenn ich jetzt mir zum Beispiel so schaue, also ich habe jetzt natürlich unter der Arbeit sehr, sehr wenig mit dem PC noch zu tun. Ich meine, einer der Teile meiner Ausbildung, weil ich mache die Ausbildung zum Hotelfachmann, irgendwann einmal komme ich auch in die Büroabteilungen und da habe ich natürlich dann 8 Stunden am PC von mir. Da vergraust es mir irgendwie jetzt schon, weil ich konnte es eben noch gar nicht einschätzen, wie das halt ist. Und von daher habe ich auch schon viel Respekt vor dir, weil du hast ja da einen ganzen Tag einfach mit der Schrift zu tun da. Und das ist ja dann auch irgendwie eine Fehlersuche bestimmt, die du da irgendwie hast und du musst dir doch immer dann irgendwie Gedanken machen, okay gut, wie mache ich das jetzt am besten, wie setze ich das jetzt am besten um?
Das ist richtig, ja, und es hat auch immer sehr unangenehme Folgeerscheinungen, Entschuldigung, dass man zum Beispiel, wir haben dann auch wirklich, ich meine, wir haben teilweise 25 Redaktionsseiten, Und da bist du manchmal auch vom Lesen her, bleibt dir nichts anderes mehr übrig, als quer zu lesen, weil du gar nicht mehr die Zeit hast, das vernünftig zu lesen. Und leider Gottes liest du dann abends im Bett dein Buch auch in dieser Geschwindigkeit. Und dann kommt es manchmal mir so vor, als dass ich 5 Seiten gelesen habe und ich kann dir jetzt nicht sagen, was ich gelesen habe. Genauso kann ich da manchmal nicht sagen, was in der Zeitung steht. Weil man einfach darauf fokussiert ist, auf Satzbau, auf Rechtschreibfehler, auf dass man quasi eine gewisse Ordnung reinbringt in den Artikel, dass mir dann irgendjemand sagt, bei euch habe ich das und das gelesen und ich so, echt? War wahrscheinlich meine Kollegin. Ja. Also das ist dann wirklich für so einen Buchliebhaber wie mich eine Nebenerscheinung vom Beruf, was ich nicht schön finde. Ich habe mich mal mit dem Bürgermeister von Obertaufkirchen unterhalten. Der hat vorher, schlag mich tot, in welchem Ministerium, in der Presseabteilung gearbeitet und war für den Pressespiegel verantwortlich. Das heißt, am Morgen 20 Zeitungen, alles querlesen. Er hat gesagt, er kann nicht mehr lesen. Und das finde ich dann furchtbar.
Ja, krass. Also so wird das noch nie gesehen. Aber wie schaut das dann aus? Also wenn du jetzt zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal einfach mein Beispiel, weil ich bei euch auch im Grafinger Anzeige war, da haben wir uns ja dann getroffen. Das weiß ich noch, das war ein total verregneter Tag, wo ich bei dir war. Also so gering hat es da schon lange nicht mehr. Und dann waren wir bei euch in der Kaffeeküche drin geguckt und dann hast du deinen Laptop drin gehabt und ich habe dann einfach geredet und du hast mir zugehört und hast mich dann Fragen gefragt. Meine Frage jetzt an dich, weil jetzt haben wir das ja mal ein bisschen andersrum. Kannst du so schnell schreiben oder wie machst du das?
Ja, es geht. Jetzt bei deinem Fall hatte ich den Laptop dabei. Normalerweise bin ich mit Notizblock und Stift unterwegs, weil da geht es noch ein bisschen schneller. Nur leider wird es dann manchmal ein bisschen schwer, seine eigene Schrift zu entziffern. Aber es gibt einfach, man notiert sich dann nur noch Schlagwörter und bringt die dann in Zusammenhang. Man schreibt jetzt in dem Fall, wo wir das Interview geführt haben, setzt sich danach hin, schreibt es zusammen, denkt nochmal ein bisschen drüber nach, schaut sich am nächsten Tag das nochmal an, formuliert es nochmal ein bisschen um. Aber so das erste Gerüst entsteht eigentlich ziemlich schnell aus dem Gedächtnis und eben mit Hilfe von Schlagwörtern. Und das ist ein Handwerk. Es ist ein Handwerk. Redakteur, Journalist, es ist wie Koch, Schreiner, Fliesenleger. Man kann es lernen und je mehr man Praxis hat, desto geübter wird man, leichter wird man und findet auch seinen Weg.
Also ich habe das echt enorm gefunden, wo ich heute bei dir war. Und ich meine, ich rede jetzt nicht einmal so langsam, also finde ich persönlich.
Naja.
und dann habe ich da so geratscht, also hab dir das erzählt. Und du so, ja, ist kein Problem. Und was, wenn du geschrieben hast, hast du nur so Fragen gefragt. Und ich denke mir so, okay, love bei dir.
Ja, es ist, also man muss sich ja dann gleichzeitig noch irgendwelche Fragen überlegen, während der andere redet, weil man möchte ja die Gesprächssituation aufrechterhalten und das ist dann schon so ein bisschen eine Übungssache. Gleichzeitig ist man mit den Gedanken schon bei der nächsten Frage, hört aber eigentlich dem Ganzen noch zu, was dann natürlich auch abends mal so ein bisschen den Nebeneffekt hat, dass meine Frau redet und ich gedanklich ganz woanders bin und ihr leider Gottes nicht mehr so zuhöre, weil die Kapazitäten erschöpft sind.
Gehört dann eigentlich zu deinem Beruf aus Fotografieren dazu? Weil ja, zu jedem guten Bericht findet sie persönlich gehört irgendein Bild, also irgendeine Illustration.
Zu jedem guten Bericht gehört ein gutes Bild, denn wenn man eine Zeitung, ein Magazin durchblättert, man bleibt immer bei den Bildern hängen. Jetzt ist es leider beim Grafinger Anzeiger so, wir haben keinen extra Pressefotograf. Andere Zeitungen, Tageszeitungen können sich den Luxus leisten, wir nicht. Was übrigens schade, was ich schade finde, weil die wirklich gute Bilder machen. Und so müssen wir selber ran. Auch das spannend und ich denke, auch das ein Handwerk, was man durchaus lernen kann und was auch Spaß macht.
Da kommen wir jetzt gleich noch zu einer Frage. Was macht denn für dich speziell in der Zeitung ein gutes Bild aus? Also zum Beispiel auf Instagram und so, glaube ich, machst du bestimmt ein anderes Bild wie in der Zeitung, also so als Eyecatcher, dass halt der Leser dann wirklich an dem Bild hängen bleibt und dadurch dann höchstwahrscheinlich an den Artikel liest.
Oh, das ist wirklich ganz schwierig. Was macht ein gutes Bild aus? Ich denke, du weißt, dass du ein gutes Bild anschaust, wenn du es lang anschaust. Wenn du irgendwie dich drin verlierst. Natürlich gibt's ein paar Regeln, die Perspektive, das Licht. Du kannst gewisse Dinge, du kannst gewisse Dinge beeinflussen, wo du auch weißt, wenn ich das und das mache, dann wird es interessanter, wie wenn ich jetzt ein Erschießungskommando-Foto frontal mache. Aber manchmal, also ich war mal in New York im MoMA und habe mir da ein Bild angeschaut. Zwei ältere Menschen, ich glaube aus Kuba, saßen auf der Veranda im Schaukelstuhl. Dieses Bild war da ausgestellt. Ich habe mich gefragt, warum hängt da dieses Bild? Aber ich bin auch nicht davon losgekommen und ich kann dir bis heute nicht sagen, was an diesem Bild so toll war. Aber ich habe es mir bestimmt eine Minute angeschaut.
Das ist eigentlich
ein gutes Bild. Das ist ein gutes Bild und ja.
Hast denn du eigentlich auch schon mal überlegt, in Fernsehen zu gehen?
Nein, auf keinen Fall. Ich mag das hier ja auch überhaupt nicht, was wir jetzt hier gerade machen. Einfach.
Aber trotzdem freut es mich, dass du bei mir zu Gast bist.
Ich bin ja auch nur da, weil du mir versprochen hast, du kannst meine Stimme nachher noch verändern. Ich hasse es, mich zu hören.
Das ist alles Übung.
Ja, man tut es auch relativ selten. Und ich finde es furchtbar, wenn ich jetzt weiß, alles, was ich hier sage, wird aufgenommen und kann nicht mehr geändert werden. Und Gott sei Dank sehen die Leute nicht, wie ich aussehe. Ja,
also das könnt ihr euch an Christian jetzt so vorstellen. Also der hat
Morgenmantel.
Also der hat jetzt eine sehr dunkle Jeans, dann einen rasengrünen Pulli, dann hat er eine rechteckige Brille, so wie sie jeder heutzutage trägt. Dann hat er nur einen sehr gepflegten 3-Tage-Bart.
Dann eine, extra für dich?
Extra für mich, dankeschön. Ja. Dann einen kurzen Haarschnitt und natürlich passend die Uhr dazu. Also der perfekte Interviewpartner eigentlich.
Sensationell, ja. Nein, auf keinen Fall Fernsehen.
Auf keinen Fall Fernsehen.
Auf keinen Fall Fernsehen und auch kein Radio, kein Podcast. Nein, danke.
Dafür bist du in der Zeitung. Ist ein super Medium.
Ich bin total zufrieden und ich bin auch Fan. Also ich bin nicht nur Fan von Zeitungen, weil ich dort arbeite, ich war schon immer Fan. Fan von Nachrichten, von gut gemachten Zeitungen, von Magazinen, finde ich super.
Was macht denn eigentlich für dich so das Medium Zeitungen aus oder wie würdest du denn dieses Medium allgemein beschreiben? Und was macht es so für dich aus?
Also ich denke, eine Zeitung ist mehr wie Nachrichten. Eine Zeitung sollte informieren, eine Zeitung sollte auch unterhalten. Und ich finde, der Mix macht's einfach. Denke, dass es enorm wichtig ist, einfach auch zur Willensbildung. Wir haben so viel komplexe Zusammenhänge, national, auf europäischer Ebene, international. Und ich denke, man sollte sich schon damit auseinandersetzen, man sollte sich informieren und ich denke, das ist wirklich die Aufgabe der Zeitung.
Was macht denn das Medium Zeitung aus? Also wenn du jetzt als neutraler Betrachter, sage ich jetzt mal, so die Auswahl hast und du müsstest jetzt einen davon überzeugen, okay, du hast jetzt die Auswahl zwischen dem und Zeitung, wieso sollte er Zeitung lesen?
Tja. Ich denke, es ist egal. Es ist grundsätzlich egal, wie sich jemand informiert. Ich habe meine Präferenz, ich finde, eine Zeitung riecht, es knistert, das Papier, das mag ich. Aber letztendlich, ob ich diesen Inhalt auf knisterndem Papier, was vielleicht auch ein bisschen altmodisch ist, konsumiere, oder ob ich das dasselbe im Internet lese, ist vollkommen egal. Ich denke, die Nachricht ist das Ausschlaggebende und wie es verpackt ist. Sie muss natürlich gut verpackt sein, sie muss gut geschrieben sein, dass man auch es einfach mag zu lesen, ist egal. Und ich finde es gut, wenn jetzt alle sagen, sie lesen im Internet, finde ich das auch okay.
Ich meine, deine Eierzeitung ist immer auch im Internet zu finden.
Genau, ich denke, das ist der große Umbruch der Branche, der schon seit 10 Jahren anhält. Man muss Wege finden, wie das Ganze finanziert werden kann, nach wie vor. Aber ich bin zum Beispiel einer, der jetzt hier nicht in diese doch teilweise verbreiteten Totengräberstimmung mit einstimmt. Es ist das Ende des Journalismus und der Journalismus geht andere Wege. Klar, das wird sich finden, aber es gibt immer Transformationsprozesse und es geht immer weiter. Und ich denke, gerade im Lokalen, das ist Heimat für viele Menschen und die Leute wollen wissen, was passiert vor meiner Haustür. Und ich denke, deswegen werden lokale Nachrichten nicht versiegen.
Ja, da nimmst du jetzt sozusagen fast schon mal Frage vorweg. Also du machst echt super Überleitungen. Also das ist echt mega genial. Und zwar würde ich dich eben fragen, wie siehst du eben die Zukunft der Zeitungen? Beziehungsweise halt, wie du dich informieren kannst. Und jetzt hast du ja dich schon so ein bisschen eben vorweggenommen, dass du halt, dass ich das wahrscheinlich halt immer mehr ins Internet verlagern werde. Es gibt da schon diese Abonnements, wo du dann einfach die App auf dem Handy hast und dann kannst du da die Zeitung lesen. Meinst du, es wird bei euch auch noch kommen?
Boah, das kann ich schwer einschätzen. Wir sind ein anderes Medium. Wir versuchen, möglichst viel zu informieren, haben natürlich nicht die Budgets, die andere Zeitungen haben, aber unser Anspruch ist es doch, lokal alles reinzubringen. Wie sich das Ganze entwickelt, ich kann es dir echt nicht sagen. Ich habe Gott sei Dank keine Kristallkugel vor mir. Ich denke, das ist wirklich eine Horrorvorstellung.
Wir hätten ein rundes Kissen vor uns.
Das Gott sei Dank nicht durchsichtig ist und auch keinen Blick in die Zukunft zulässt.
Aber dafür schöne Muster.
Ja, das ist richtig. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht liest uns ein Mikrochip im Ohr in 10 Jahren vor, was alles los ist und diktiert uns direkt die Pressemitteilung vom Landratsamt da rein. Vielleicht lesen wir alles in unserer Brille. Wahrscheinlich lesen wir alles in unserer Brille. Ich weiß es nicht, wie es vorwärts geht. Ich glaube aber einfach, der Punkt, dass Nachrichten nach wie vor wichtig sein werden und dass es die Menschen nach wie vor interessieren wird, definitiv gegeben sein wird.
Angebunden die Frage, wie siehst du da die Jugend? Also informiert sich die Jugend deiner Meinung nach da genug oder was macht man da so, dass halt die Jugendlichen vielleicht dann auch dementsprechend sich informieren, weil Zugangswege gibt es ja mittlerweile.
Ja.
Viel genug.
Wahrscheinlich auch zu viel, dass man, die Zeit wird ja nicht mehr, die man zur Verfügung hat. Und dass man in dieser begrenzten Zeit immer mehr Angebot hat, ist, glaube ich, definitiv ein Problem, auch für Jugendliche. Aber es gibt viele, die wirklich ein pessimistisches Bild der Jugend haben und da gehöre ich definitiv nicht dazu. Ich finde, die Jugendlichen, die ich kennenlerne, und da zähle ich jetzt zum Beispiel dich auch mit dazu, oder wir hatten in Dorf einen Praktikanten, auch den Michi, super, super informiert, eine tolle Meinung, meinungsstark, die auch Position beziehen und ich habe jetzt auch letztes Jahr, es gibt ja, glaube ich, jährlich die Shell-Studie, die so ein bisschen die Jugend versucht zu analysieren, die auch sagt, die Jugend ist engagiert, die Jugend möchte, die Jugend ist interessiert. Es ist halt nicht mehr so, dass man wie vor 30 Jahren zu den Jusos oder der Jungen Union geht und dann im Fußballverein sich engagiert und das. Die Formen brechen auf, die Formen verändern sich, des Engagements und des Interesses. Aber ich glaube nicht, dass es schlechter ist. Und ich denke, dass die Jugend sehr informiert ist und gut liest. Und ob die jetzt den Artikel auf Facebook lesen, wo er verlinkt ist, oder bei Spiegel Online oder im Spiegel, ist doch wurscht, oder?
Ich finde eine sehr interessante Sichtweise und auch sehr positiv.
Ja, wahrscheinlich, weil ich ja auch einfach nicht aus der Verlegerseite komme und kein Geld generieren muss. Aber natürlich ist es auch wichtig, dass man, dass wir arbeiten, wir werden bezahlt für unsere Arbeit. Und ich denke, das ist dann auch wichtig, dass der Konsument seinen Beitrag leistet. Auf welche Art und Weise das passieren wird, man wird sehen. Es gibt viele Modelle.
Was hast denn du eigentlich nur so, was hast denn du eigentlich nur vor in deinem Beruf?
Tja, was habe ich noch vor? Also ich denke, aktuell bin ich sehr zufrieden. Ich finde es spannend, auf vielen Kanälen zu kommunizieren, spannende Geschichten zu machen, ab und zu, wenn es die Zeit zulässt natürlich. Und ja, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen perspektivlos an, aber ich habe immer zwei kleine Kinder, 3 und 1 Jahr alt, die rauben mir sämtliche Energien, die noch übrig bleiben nach dem Arbeitsalltag. Ja, natürlich, das machen die schon richtig, die zwei Jungs.
Zwei Jungs, ja.
Ich bin zufrieden und man wird immer sehen, sag im Leben nie. Irgendwann habe ich mal die Prämissen aufgestellt, ich werde nie heiraten, ich werde nie Kinder in die Welt setzen und ich werde nie nach Oberbayern gehen. Ja, also von dem her habe ich meine Lektion gelernt.
Knallhart gescheitert.
Knallhart, auf ganzer Linie, definitiv. Sag niemals nie, aber aktuell würde ich sagen, passt, mach mal eine gute Zeitung, schauen, dass die Leute uns lesen und alles andere wird sich sehen.
Ah, ich finde, das war jetzt ein total schönes Schlusswort von dir. Jetzt möchte ich mich an dieser Stelle bei dir bedanken, dass du heute zu Gast bei mir warst. Ich hoffe, das Wasser hat gemundet. Ich habe es extra nur gesprudelt
super
davor.
Ganz toll.
Mit dem SodaStream von meiner Mama. Und da habe ich jetzt noch als kleines Zuckerl für dich ein Raffaello, beziehungsweise ein Ferrero Rocher, wenn du das willst.
Ja, wunderbar. Fastenzeit ist erst ab Mittwoch, oder?
Genau, also von dem her, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Und ich hoffe, du kommst gut heim. Bedanke mich, dass du da warst.
Alles klar.
Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Ja, ich finde es super. Wir haben uns ja, glaube ich, vor einem halben, dreiviertel Jahr kennengelernt, das Interview gemacht über deinen alten Podcast noch. Ich finde es super, wie du das machst, wie du das aufziehst, wie du auch deinen Weg gehst mit Veränderungen, mit neuen Sachen und ich bin immer gespannt, wie es weitergeht.
Ich freue mich, danke. Also bitte, Christian.